König der Könige, der Podcast über die Geschichte Persiens. Folge 1, Familientreffen. Wo unsere Helden ein wundersames Objekt finden, die pontische Steppe besuchen, über ihre sprachlichen Vorfahren lernen und Wanderungsbewegungen aus nächster Nähe miterleben.
Herzlich willkommen zur Geschichte Persiens. Mein Name ist Bijan Salari.
Ich bin Marco Damrani und das hier ist die erste Folge von König der Könige, dem Podcast über die Geschichte Persiens. Schön, dass ich hier bei dir sein darf, Bijan.
Schön, dass du da bist.
Und schön, dass Sie uns zuhören. Wir wollen in den nächsten Monaten mit Ihnen gemeinsam die Geschichte Persiens ergründen und herausfinden, was die letzten Jahrtausende so geschah, das uns heute noch berührt.
Der Iran oder Persien, wie er vor einiger Zeit international noch hieß, weist eine lange und illustre Geschichte auf. Teebeutelhersteller aller Welt werben gern mit dem klangvoll verblichenen Namen. Auch Goethe bewunderte persische Dichtung. Islamische Wissenschaft, Kunst und Kultur fanden hier ihren blühenden Höhepunkt.
Wir wollen Geschichten von Menschen ausfindig machen und erzählen, die in einem Gebiet gelebt haben, das über die Jahrhunderte viele Namen getragen hat. Apropos Namen, Bijan. Interessanterweise sind wir bei unserer Recherche ja häufiger über den Namen Jakob Grimm gestolpert, ne?
Genau. Der hat nämlich nicht nur Märchen gesammelt, sondern war auch ein bedeutender Sprachforscher und gilt als der Begründer der deutschen Philologie.
Und der Germanistik. Auf jeden Fall ist mir vor ein paar Wochen durch Zufall etwas aus dem Nachlass der Familie Grimm in die Hände gefallen. Das könnte vielleicht ganz interessant sein. Ich habe das noch nicht ausgepackt, aber da Iraner ja gerne Geschenke mitbringen, wenn sie jemanden besuchen, dachte ich mir, ich bringe dir auch so ein kleines sogenanntes Surati mit. Hier.
Dankeschön. Soll ich es gleich auspacken?
Ja, klar.
Okay, was haben wir hier? Sprödes, vergilbtes Papier. Ein Brief. Schwer zu lesen, die Handschrift. Aber schön anzusehen. Von Jakob Grimm persönlich. Datiert auf 1822. Was ist das andere? Aus Kupfer. Hier kann man drehen. Eine Spieluhr. Und hier hinten ist ein mechanisches Ziffernblatt.
Brief, lies den Brief mal vor.
Das sieht aus, als gäbe es nur die zweite Seite. Dieser Freund und ich führten also ein erregtes Gespräch
über Schlegel und die Ähnlichkeiten des Germanischen mit dem Sanskrit der Inder. Mehr und mehr drängt sich mir der Gedanke auf, dass diese Gemeinsamkeiten mehr als Zufälle sein müssen. Wie anders ist zu erklären, dass wir in den Sprachen der Perser, Inder, Griechen, Römer und Germanen auf die immer gleichen Auffälligkeiten stoßen. Nimm das Wort Bruder. Brother, sagt der Brite. Frater, der alte Grieche, Baroder, der Perser, Bratru, der Slave. Eine verborgene Quelle speist die Sprachen dieser Völker. Wilhelm, du weißt, dass ich dich wie keinen Zweiten liebe und daher wirst du auch der Einzige sein, dem ich folgende Geschichte anvertraue. Der Freund gab mir außerdem ein Gerät, das den Besitzer durch die Zeit reisen lässt. Ich weiß, ich klinge verrückt, aber als ich es heute Morgen am Teppich rieb, da schlug es einige Funken, machte allerhand Geräusche und ehe ich mich versah, saß ich wieder am morgendlichen Tische und die Sonne war in ihrer Route zurückgewandert. Ich habe diesen Vorgang schon 4-mal wiederholt, komme aber nie weiter als bis zum Frühstücksei. Hätte ich doch bloß eine Energiequelle,
die spärlichen Funken des Teppichs übersteigt. In ewiger Liebe, dein Jakob. Okay, Grimm hält die Spieluhr wohl für eine Art Wunderlampe. Nur, dass wer sie über einen Teppich reibt, keinen Genie beschwört, sondern zurück in der Zeit reist und ein zweites Frühstück bekommt.
Grimm meint, es läuft mit Strom. Zeig mal her, warte mal. Ja, ich glaube, das passt. Warte mal, ich habe hier noch eine Doppel-A-Batterie. So, rein damit und...
Funktioniert!
Zum Anfang!
4000 vor Christus!
Wow! 4500 vor Christus.
Wo sind wir?
Es hat geklappt. Es hat wirklich geklappt! Mann, wir sind echt in der Ponto Caspis.
In der was?
Ponto Caspis. Das muss sie sein. Schau mal. Einem Wind wiegendes Grasmeer, wow. Steppe, soweit das Auge reicht. Die Wiege unserer Sprache. Der Ursprung. Ich wollte schon immer mal. Oh mein Gott, Pferde! Schau dir diesen Hengst an!
Ah, okay.
Mann, wir befinden uns da, wo in 6000 Jahren die östliche Ukraine sein wird. Nördlich vom Kaukasus.
Ja, okay, aber warum befinden wir uns hier und jetzt?
Siehst du da hinten? Diese Gruppe Leute mit den Pferden. Das sind Proto-Indogermaninnen. Und was die da miteinander sprechen, das ist der Vorläufer aller indogermanischen Sprachen.
Aller was?
Also, nicht nur den Gebrüdern Grimm in Deutschland sind die Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen aufgefallen. Wenn sich geografisch und historisch so weit voneinander entfernte Länder wie Indien, Persien, Griechenland und zum Beispiel England Merkmale ihrer Sprache teilen, dann muss es eine Erklärung dafür geben.
Ja, aber das kann auch einfach alles Zufall sein.
Ja. Wären nur zwei oder drei Sprachen betroffen, könnte man alles dem Zufall in die Schuhe schieben. Wir wissen aber, dass es zwischen dem Klang eines Wortes und seiner Bedeutung normalerweise keine Verbindung gibt. Außer bei lautmalenden Worten wie Kuckuck oder Klängen, denen Babys ihre Bedeutung verleihen.
Mama.
Auch das erklärt die Gemeinsamkeiten also nicht.
Tamam. Dann haben sich die Völker halt eben Wörter von anderen Völkern ausgeliehen. So wie ich gerade Tamam gesagt habe.
Ja, grundsätzlich ist das auch die Art, wie Sprachen sich entwickeln. Aber gerade bei grundlegenden Worten wie Bruder, Sein, Schlaf und so weiter, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich eine Sprache bei einer anderen Sprache bedient. Und dass drei oder vier oder fünf sich bei einer sechsten Sprache bedienen, die noch dazu am anderen Ende der Welt ist und es dann auch noch grammatikalische Gemeinsamkeiten gibt. Naja, dann kann man fast zu keinem anderen Schluss kommen, als dass sie irgendwie eine Herkunft teilen.
Okay, okay, aber das erklärt immer noch nicht, warum du uns in die Ukraine gebracht hast.
Warte kurz. Irgendwann gab man dieser gemeinsamen sprachlichen Herkunft den Namen Proto-Indoeuropäisch. Diese Sprache hat man sogar rekonstruiert, indem man die ältesten sprachlichen Überlieferungen, Mythen, Gesetze und Gedichte auf ihre Gemeinsamkeiten untersucht hat. Unter all diesen Gemeinsamkeiten kann man feststellen, welche Worte und Mythen besonders alt sind. Zum Beispiel, weil sie in vielen Sprachen auf ähnliche Weise fortbestehen. Und wenn man all diese Gemeinsamkeiten zusammensieht, die die indogermanischen Sprachen verbinden, dann entsteht durch die Gesamtheit der Sprache eine Welt. Pferd, Flug, Achse, Silber.
Aha, und weil archäologische Funde zeigen, dass all diese Dinge hier in der Ponto-Kaspischen Steppe zu genau diesem Zeitpunkt vorhanden waren und dass hier wahrscheinlich auch der Ort war, an dem die ersten Pferde domestiziert, das Rad und dann der Wagen erfunden wurde, weil so ein Holzrad in der Steppe im Gegensatz zu den Bergen oder im dichten Wald auch sehr viel nützlicher ist, dann kann man die Hypothese wagen, dass die Typen da hinten, dass das unsere sprachlichen Vorfahren sind. Also nicht nur die der Iraner und der Deutschen, sondern auch der Briten, Russen, Armenier, Inder, Albaner.
Ja, ja, genau, genau. Schau mal hin. Wir können ein paar Dinge über ihr Leben feststellen. Viele Elemente der Kultur der frühen IndoeuropäerInnen sind mit dem Pferd assoziiert. Die Gesellschaft war wohl in Gruppen von ca. 20 Menschen organisiert. Sie waren auch Viehnomaden und brauchten daher gutes Weideland. Der soziale Rang ergab sich aus der Stellung, die jemand in der Kriegsorganisation innehatte.
Und wenn die Spuren dieser Leute bis in unsere Gegenwart führen, dann muss deren Form von Leben ja auch ganz gut funktioniert haben. Irgendwann lag auf jeden Fall die Sterblichkeitsrate unter der Geburtenrate. Mit anderen Worten, es wurden mehr und mehr Menschen in der Steppe. Und die haben Pferde, können also große Entfernungen hinter sich legen. Als sich dann auch noch das Klima verändert und Viehzucht wegen Dürre und Frost immer schwieriger wird, führt das dazu, dass sich die SprecherInnen des Proto-Indogermanischen ausbreiten und in mehrere Richtungen aufteilen.
Und das, wie du sagst, mit einigem Erfolg. Es ist nicht abwegig anzunehmen, dass der technologische Vorsprung der Ponto-Caspier, Pferde und Wägen, dazu führte, dass sie in den besiedelten Gebieten an Einfluss gewannen. Dazu kommt noch, dass Sprachen eher die Tendenz haben, sich durchzusetzen, wenn sie von Völkern gesprochen werden, die weite Flächen abdecken, wie unsere Proto-Indogermaninnen. Das gibt der Sprache einen Vorteil gegenüber lokal beschränkten Sprachen.
Man kann sich das so vorstellen. Es gibt da eine Sprache, die aber nur von einem Bergvolk benutzt. Und dann wieder eine Sprache, die nur in einem abgegrenzten Waldgebiet gesprochen wird. Und da ist es doch viel praktischer, sich dieses neuen Proto-Indogermanischen zu bedienen, um miteinander zu sprechen. Nur zur Erklärung, Unsere Proto-Indogermaninnen kommen nicht als glorreiche Eroberer in die neuen Regionen. Sie lassen sich nieder, vermischen sich mit der einheimischen Bevölkerung und geben ihre Sprache in Wellen weiter und weiter und weiter. Guck mal da links, da macht sich eine Gruppe in Richtung Elbe auf. Tschüss! Das müssen die sprachlichen Vorfahren der Germanen sein. Und da gehen ein paar in Richtung Osten. Weißt du, wer das ist? Das sind die Helden unserer Geschichte. Beziehungsweise ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ahnen, zumindest was die Sprache angeht. Das sind die Arier.
Arier?
Ja. Ja, aber nicht so, wie der Begriff im Westen von irgendwelchen rassenideologischen Holzköpfen missbraucht wird. Diese Gruppe, die sich ja gerade ca. 2500 vor Christus nach Osten aufmacht, die bezeichnet sich selbst als Arier. Das wirkt sogar noch in der Gegenwart, ja? Selbst der heftigst anti-westliche ehemalige Präsident des Iran, Ahmadinejad, brüstete sich bei Treffen mit europäischen DiplomatInnen mit dem vermeintlich gemeinsamen arischen Erbe. Das ist rein wissenschaftlich totaler Mumpitz, aber da reden wir ein andermal drüber. Lass uns mal mit der Zeitmaschine an den Ariern da dranbleiben.
Alles klar. Hey Marco, guck mal, hier auf der Uhr, da hinten ist ein Knopf, da steht Zeitraffer. Machen sich also auf den Weg in den Osten. Einige migrieren in den Nordwesten des iranischen Hochlands, andere ziehen weiter bis nach Indien. Die Arier waren wohl kein einheitliches Volk, sondern unterschiedliche nomadische Gruppen, die sich in sprachlich-kultureller Hinsicht ähnlich waren.
Schau mal, was da hinten in Indien passiert, ist ganz spannend. Die nach Indien eingewanderten ArierInnen erfinden den zweirädrigen Streitwagen, bilden irgendwann eine Kriegerelite, was auch nicht gerade von Nachteil ist, wenn man sich ausbreiten will. Wenn ich aber auf das Gebiet im iranischen Hochland schaue, dann sehe ich nur Nebel. Ich kann da nichts erkennen.
Ja, das liegt daran, dass man in unserer Zeit kaum noch oder noch nichts über diese Zeitspanne weiß. Was man weiß, ist, dass die Region vorher nicht menschenleer war. Vielleicht gab es Konflikte zwischen der sesshaften Bevölkerung und den in Stämmen organisierten nomadischen Indo-ArierInnen. Jedenfalls gab es vielfältige Kontakte der Kultur der Einwanderer mit der der Einheimischen. Die VorläuferInnen der heutigen InderInnen gehen immer weiter in das Indus-Tal.
Und wir gehen entlang des Kaspischen Meeres dahin, wo der heutige Iran liegt. Mit dieser Trennung des indo-iranischen Sprachzweigs etablieren sich jetzt übrigens die eigenständigen iranischen Sprachen. Oh, wenn wir im ersten Jahrtausend vor Christus ankommen, dann drück mal schnell auf Stopp.
Okay, warte. So.
Circa 1000 vor Christus.
Hier hat nämlich ein ganz besonderer Mensch gewirkt. Zarathustra. Der Mann, der diesem Lied eben von Richard Strauss und auch dem Werk Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche seinen Namen geliehen hat.
Wer genau war denn dieser Zarathustra?
Wer genau er war, ist schwer zu sagen. Wir wissen nicht mal, ob er wirklich im ersten oder schon im zweiten Jahrtausend vor Christus gewirkt hat. Was wir aber wissen ist, dass er ein Prediger oder Priester war, der wohl aus Einflüssen von alten indo-iranischen Religionen den ersten monotheistischen Glauben der Welt begründet hat.
Das sagt man jedenfalls heute. Zumindest in einer Zwischenphase war die zoroastrische Mythologie auch von Untergöttern wie Mithra
dafür. Ja, das sind theologische Feinheiten, die uns erstmal nicht stören. Zarathustras Lehre wurde auch sehr viel später erst verschriftlicht, aber es gibt da einen Auszug, den ich dir gerne zeigen würde.
Ahura Mazda, der weise Herr, erschuf die Welt auf dem Fundament der Wahrhaftigkeit. Der gute Geist und der schlechte Geist sind Zwillinge, durch deren Zusammenwirken die Welt besteht. Damit das Gute über das Schlechte siegt, muss der Mensch sich entscheiden. Denn der Mensch ist das einzige Lebewesen, welches die Möglichkeit hat zu führen und zu ändern. Der Mensch kann vergeben oder hassen. Der Mensch ist ein Mensch, weil er sich nicht von seinen Instinkten leiten lässt. Jedem ist es überlassen, sich für das Gute zu entscheiden und so Ahura Mazda zum Sieg gegen das Schlechte zu verhelfen. Der Mensch wird als vernünftiges Wesen frei geboren und kann allein durch freie Entscheidung und persönliche Einsicht zu Gott gelangen.
Das hat Zarathustra schon vor über 3000 Jahren gesagt. Das ist doch der Wahnsinn, oder?
Wahnsinn. Der Zoroastrismus wird die Geschichte Persiens auch noch ordentlich beeinflussen. Aber da kommen wir bestimmt noch mal drauf zurück. Mhm. Ich würde jetzt aber gerne noch einmal einen kleinen Zeitsprung machen. Und zwar ungefähr ins Jahr 700 vor Christus.
Vor Christus.
Jetzt besiedeln unsere IranerInnen nämlich ein ganzes Land. Medien ist das erste Großreich, das von iranischstämmigen Menschen gegründet wird. Ich sag bewusst iranischstämmig, weil es vorher auf dem Gebiet des heutigen Iran schon ein Großreich namens Elam gegeben hat. Die Elamiten waren zwar IranerInnen in dem Sinne, dass sie im Gebiet des heutigen Irans gelebt haben, aber sie haben eine semitische Sprache gesprochen, die mit unserem Proto-Indogermanisch nichts zu tun hatte. Trotzdem sollte man sich den Namen Elam merken. Der wird später noch interessant.
Jetzt sind wir aber erstmal in Medien. Was gibt's denn hier so?
Eine richtige Stadt. Oder, um genau zu sein, viele Stadtstaaten, die sich gegen die assyrische Übermacht aus dem Westen verbündet haben. Mit Klassen, also Handwerkern und einem eigenen Adel. Die Meder haben zwar keine eigene Schriftkultur, daher stammt alles, was wir über sie wissen, aus Fremdbeschreibungen. Aber die medische Konföderation umspannte ein Gebiet von Anatolien bis nach Ost-Iran, führte Handel und Krieg mit seinen Nachbarn. Und rate mal, welches Tier bei den Medern eine ganz besondere Rolle spielte.
Der Marder.
Das Pferd.
Ah, ja, das macht mehr Sinn, ja.
Auf jeden Fall funktioniert dieser Plan mit dem Bündnis der Stadtstaaten ziemlich gut. Zwar brachten einige Jahre lang die Skythen, ein Reitervolk aus dem Norden, Medien unter ihre Kontrolle, aber Kyaxares II. Beendete diese Fremdherrschaft in feinster Game-of-Thrones-Manier. Er lud die Führungsriege zu einem gemeinsamen Mahl ein und die Quellen sagen uns, dass er nach diesem Festessen die gesamte skythische Führung, Zitat, auslöschte. Und weil Kyaxares daran scheinbar Gefallen gefunden hat, hat er kurzum auch noch Assyrien dem Erdboden gleichgemacht.
Wow. Aber weißt du, wen er nicht ausgelöscht hat?
Wen denn?
Kleiner Trommelwirbel bitte. Die Perser. Auch ein iranischstämmiges Volk, das erstmals ca. 900 vor Christus als Parswash in den Notizen der Assyrer auftaucht, ohne viel Aufsehen zu erregen. Und dann, ja, dann verschwinden sie wieder für 200 Jahre. Sie selbst haben, wie die Meder, keine Schriftkultur und anscheinend hielt sie keiner der Nachbarn für wichtig genug, um sie überhaupt zu erwähnen. Wir haben also keinerlei Informationen darüber, was die Perser bis ca. 700 vor Christus so trieben. Was wir aber wissen ist, dass ein gewisser Achämenes sie um 700 vom Urmiasee im Nordwesten des Irans in die Grenzregion Elams, in die Provinz Fars, um das heutige Shiraz führte.
Sein Sohn Taspis nutzte dann das Chaos, das der Angriff der Skythen in Medien auslöst, und nimmt die wichtige elamische Stadt Anshan ein. Hier lässt er sich zum König von Anshan krönen. Genau wie 559 vor Christus sein Urenkel, Kyros II., der das große Perserreich begründen wird. Hey, den würde ich gern mal sehen.
Ja, ich auch.
Lass uns das mal anschauen.
Ja,
Markus, was ist das? Die Uhr fängt an, komische Geräusche zu machen.
Okay.
Scheiße, ich glaube... Hast du noch eine Batterie dabei?
Nein, ich habe keine Batterie.
Ich glaube, die Doppel-A-Batterie ist langsam leer.
Ach, scheiße. Okay, dann schnell nach Hause und aufladen, ja?
Alles klar. Und dann nächstes Mal wieder genau hierher?
Genau hierher.
Dankeschön fürs Zuhören. Seien Sie auch nächstes Mal dabei, wenn wir Kyros, den Begründer des großen Perserreichs, treffen und nach Menschenrechten in der Antike suchen. Erfahrt, wie Träume und ein magischer Doppelgänger den Lauf der Geschichte ändern, und wir treffen das erste Mal auf die Griechen. Wenn euch der Podcast gefällt, unterstützt uns doch gerne auf patreon.com/kdkpodcast oder über PayPal. Alle Infos findet ihr zusammen mit der ein oder anderen hilfreichen Karte in den Shownotes. Bis nächstes Mal.